Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Band Dresden-Wiedersehen von Ingo Schulze enthält Texte, die über mehr als ein Jahrzehnt hinweg in verschiedenen Zeitschriften und Publikationen erschienen sind. Ingo Schulze war zu Gast im Studio und mich hat zunächst interessiert, wie es denn zu der Idee kam, nun diese verstreuten Texte in einem Band zusammenzuführen.
Der Lektor Thorsten Ahren von Wallstein sagte mir, pack doch mal deine Dresden-Texte zusammen. Plötzlich merkte ich, das ist ja doch eine ganze Menge. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich so viel über Dresden geschrieben hatte. Und als ich sie jetzt hier versammelt sah, ergab sich da ein ganz anderer Eindruck, weil die sich eigentlich ergänzen. Das ist wie so eine kleine Geschichte, die man liest von 2005 bis heute. Und man merkt, wie sich manche Dinge aufbauen, wie sie sich variieren. Und ich glaube, die Artikel erhellen sich in diesem Kontext gegenseitig.
Im Eröffnungstext Nachtgedanken Mythos Dresden ist er überschrieben. Da rufen Sie E.T.A. Hoffmanns Der goldene Topf in Erinnerung. Dieses Kunstmärchen, das spielt in Dresden und war bei Ihnen zu Hause, kann man nachlesen, bevorzugter Vorlesestoff. Und Sie schreiben, dass es Sie mit Genugtuung erfüllte, dass Ihre Heimatstadt in diesem Text nicht nur zum Nabel der Welt erklärt wurde, sondern zum Ort, an dem, Zitat, die entscheidenden Kämpfe ausgetragen wurden. Kann man das vergrundsätzlichen? Ist Dresden Ihrer Wahrnehmung nach immer noch so etwas wie eine symptomatische Stadt, wenn es um deutsche Geschichte oder auch um deutsche Gegenwart geht?
Ich war jetzt selbst überrascht, als ich das nochmal las. Das liegt ja doch über 15 Jahre zurück. Was für ein Lokalpatriot ich gewesen bin als Kind und Jugendlicher. Also Dresden war tatsächlich für mich damals der Nabel der Welt und hatte ja auch einiges zu bieten. Und ich bin schon durch und durch ein Dresdner, also mit all diesen Dingen, aber lebe eigentlich seit meinem 18., 19. Lebensjahr nicht mehr in der Stadt.
Nochmal einmal zu Hoffmanns Der goldene Topf. Der Student Anselmus, der muss sich entscheiden zwischen der Welt der Poesie und dem bürgerlichen Alltag. Dieses Verhältnis zwischen Kultur und Realität oder auch gesellschaftlichem Bewusstsein, ist das in Dresden so ein ganz besonderes? Wie nehmen Sie das wahr?
Es spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich meine, wenn man da aufwächst, kommt man an der bildenden Kunst nicht vorbei, man kommt an der Musik schon gar nicht vorbei, in gewisser Weise auch an der Literatur. Also ich meine, Dresden trägt es manchmal auch so ein bisschen vor sich her, aber also gerade zu DDR-Zeiten war das ja neben Berlin, was bildende Kunst und Musik betraf, eigentlich das Zentrum. Und da spielen sich schon auch Kämpfe ab zwischen dem, sagen wir mal, gut bürgerlichen und dem künstlerischen. Aber das ist halt, wie guckt man auf die Welt? Und das gibt's natürlich überall.
Was ist ein Mythos? Das fragen Sie auch in diesem Text. Und wenn man das mal so ein bisschen runterbricht und nach dem Bild fragt, was über Dresden kursiert, dann ist das ja durchaus ein ambivalentes. Es gibt Pegida, damit setzen Sie sich auch in verschiedenen Texten in diesem Band auseinander. Es gibt das Buch aus Loschwitz. Jetzt jüngst bei der Frankfurter Buchmesse gab es einen Boykott einiger AutorInnen, weil es einen neurechten Verlag gab aus Dresden, der an prominenter Stelle platziert worden ist. Ist das mehr als eine mediale Fokussierung? Wie nehmen Sie diese Akkumulation wahr?
Ja, Dresden ist schon zu DDR-Zeiten sich irgendwie als so ein konservativer Hort erwiesen. Also die Ost-CDU hat damit eigentlich ihre ganzen Parteitage in den letzten, ja, glaube ich, 20 DDR-Jahren in Dresden abgehalten. Und nirgendwo war ja die Begeisterung für die CDU und damals Biedenkopf so groß. Und das Sächsische spielte auch eine enorme Rolle. Das ist schon auch instrumentalisiert worden. Also mit dem Sächsischen steht man eigentlich aus diesem ostdeutschen Erzählung aus und war plötzlich Sachse mit einer langen Tradition und Glanz und Glorie. Und also ich denke immer, dass das sehr viel mit den Enttäuschungen Anfang der 90er Jahre zu tun hat. Also nirgendwo hatte ich den Eindruck, hat man so sehr den Westen gewollt und so schnell gewollt und möglichst schnell den Beitritt. Und ich hatte auch den Eindruck, nirgendwo ist Kohl so gefeiert worden wie in Dresden. Und plötzlich merkt man, es läuft doch irgendwie anders. Also ich meine, darin gehen jetzt in dieser Erklärung geht das alles nicht auf, aber man muss sich schon immer vor Augen halten, dass es keinen Landstrich in Europa gibt, wo der Bevölkerung, die den bewohnt, so wenig an Grund und Boden, so wenig an Immobilien, so wenig an Betrieben gehört. Und natürlich auch die Leitungsfunktion, das ist auch da sind die Ostdeutschen in Ostdeutschland in der Minderheit. Und das ist erstmal so ein Bodensatz. Und wenn man merkt, dass sich das verfestigt, dass das jetzt also nichts ist, was irgendwie so eine Anfangskrankheit ist und dann wächst sich das aus, sondern das hat sich ja verstetigt und es hat sich im wahrsten Sinne des Wortes auch immer vererbt. Und da gibt es plötzlich so eine Unzufriedenheit. Und wie artikuliert die sich? Es gibt eine große Kränkung, aber wie geht man damit um? Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Arten. Und eine davon ist eben Pegida AfD.
Um nochmal bei dem Bild zu bleiben, heute jährt sich ja die Maueröffnung. Wenn man nochmal auf den ganzen Herbst guckt, 1989, dann sind die Bilder geblieben einerseits dieser Leipziger Kundgebung. Und wenn man nach Dresden guckt, dann waren die Proteste gewalttätig. Ist das doch so ein anderer Geist in dieser Stadt?
Das kann schon sein. Ich meine, ich lebe da lange nicht mehr. Das war aber natürlich auch eine bestimmte Konstellation mit diesen Zügen, die aus Prag kamen und dieser Kampf um den Hauptbahnhof. Aber natürlich bleibt unterm Strich nirgendwo ist es so gewalttätig gewesen wie in Dresden. Man muss aber eben auch gerade sagen, weil es der 9. November ist, dass man oft den Eindruck hat, es steuerte alles auf diesen 9. November zu. Ich meine, es ging darum, um diese Selbstermächtigung und da war Dresden ganz wichtig. Also ich denke, Leipzig und Dresden, man muss da keine Konkurrenz aufmachen, aber was da so um den 8., 9. Oktober geschehen ist, das war ganz grundsätzlich. Also in Dresden, wo sich dieser Rat der 20 gebildet hat, die das erste Mal wirklich mit der SED-Führung dann sprachen und in Leipzig dieser 9., der 9. Oktober, diese Montagsdemo, die dann die erste war, die um den Ring führte. Und die Öffnung der Grenze, das war sozusagen, das lag auf dem Weg dieser Selbstermächtigung. Im Nachhinein sieht es so aus, das war das Ziel und dann geht es eben gleich weiter in den Beitritt.
Ich habe gerade den Roman Kairos gelesen von Jenny Erpenbeck. Kairos, der glückliche, der rechte Moment. Und das kann man einerseits auf die Liebesgeschichte beziehen, die in diesem Roman erzählt wird. Aber der setzt ein in den letzten Jahren der DDR. Und je mehr ich diesen Roman gelesen habe, desto mehr habe ich das auch auf die Zeitgeschichte bezogen. Und habe gedacht, vielleicht war das einfach oder wäre das der glückliche Moment gewesen, in dem man der Geschichte einen anderen Dreh hätte geben können. Wie schauen Sie denn auf diesen Herbst 1989 und die Monate davor, auch mit so einer gewissen Melancholie?
Nee, ich war jetzt öfters mal gezwungen oder es war angenehm dazu gezwungen zu sein, sich damit nochmal genauer zu beschäftigen. Und da muss man sagen, dass mir die Rolle von Kohl doch sehr, sehr ambivalent vorkommt, weil er eigentlich in seinem Bestreben, die Wahl wieder zu gewinnen, Sachen gemacht hat, ob das die Einführung der D-Mark ist, auch die Unterstützung der Ost-CDU, die bis Ende Januar hat die West-CDU nichts mit der Ost-CDU zu tun haben wollen. Also da gab es dann ganz strategische, taktische Entscheidungen, die etwas mit viel, viel Desinformation, muss man auch sagen, die Dinge gelenkt und beeinflusst haben. Man muss diese alten Schlachten nicht nochmal jetzt schlagen, aber es ist schon mal gut, nochmal genau hinzugucken und gerade auch, wenn man eben über die heutigen, ob das jetzt Rechtsextremismus ist oder was auch immer, aber ich denke, das viel Wichtigere ist, dass man nicht immer nur über den Osten spricht, sondern dass auch der Westen irgendwie sich selbst auch kritisch sieht. Was ist damals passiert? Also da ist vieles, was heute, gerade was die Besitzverhältnisse betrifft, vieles ist einfach nicht mehr rückgängig zu machen. Also da sind Fakten geschaffen worden, die lassen sich also nicht einfach so revidieren. Aber dass es da von westlicher Seite auch eine Kritik gibt. Und ich war, das kann man jetzt naiv nennen, aber es war natürlich so, dass diese Demokratie, diese Freiheit tatsächlich selbst erobert war. Und der große Traum war das, was noch nie gelungen war, also Demokratie, Freiheit und ein Gemeineigentum an Produktionsmitteln. Und es ging ja tatsächlich damals um Dinge, wir saßen zusammen, natürlich auch hatten ja kein Vorbild, wir waren unvorbereitet, aber wie nehmen wir die Betriebe nun wirklich in die eigene Verfügung, also dieses Volkseigentum, wie machen wir das tatsächlich zum Eigentum? Und da muss ich, also das ist sehr, glaube ich, sehr offensichtlich. Die Einführung der D-Mark noch dazu, eben zu diesem Kurs, hat eigentlich alles niedergemacht. Und es gab eine Deindustrialisierung von 70% und es hat 17 Jahre gedauert, bis der Stand von damals wieder erreicht worden ist. Und das sind natürlich ungefähr 2 Millionen in den Westen abgewandert. Das war ja eigentlich gerade das, wo man behauptete, durch die D-Mark will man das verhindern. Also wenn man da nochmal genau hinguckt, bis zu diesem merkwürdigen Plakat, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, gehen wir zu ihr. Ist irgendwie anders gereimt gewesen. Also selbst da, also würde ich Sie eine Frage stellen, ob das aus den eigenen Reihen kam.
Ihr Band heißt Dresden wiedersehen? Und zwar nicht wiedersehen in einem Wort, sondern wiedersehen. Wie würden Sie gern, dass Dresden gesehen wird?
Dieses Dresden-Wiedersehen beschreibt die eigene Erfahrung, dass natürlich auch mein eigenes Bild von Dresden sich mit der Zeit gewandelt hat. Also ich merke einfach, dass ich in den letzten 4, 5 Jahren sehr, sehr viel öfter in Dresden wieder gewesen bin als vorher. Ich hatte auch das Glück, dass das Schauspiel meine Bücher auf die Bühne gestellt hat. Und ich habe natürlich da auch noch Freunde. Aber man kommt mit ganz, ganz verschiedenen Leuten zusammen. Und wie überall ist es sehr differenziert. Und es gibt, glaube ich, keine Stadt in Deutschland, die in den letzten 10 Jahren eigentlich doch so schlecht besprochen wird. Also wenn ein Kollege dann sagt, also Lesen ist gut für die Demokratie, aber das würde ja auch nichts helfen, Romane über Dresden abzuwerfen. Das ist sozusagen also aus einer Gedankenlosigkeit gesagt. Und da gibt es natürlich sehr vieles, wo man sagt, also bitte fahrt doch hin und guckt euch das an und lasst euch was erzählen. Das, was man da erzählt bekommt, das müssen überhaupt nicht meine Positionen sein. Und ich wäre auch keiner gewesen, wenn ich damals dort gelebt hätte, der Biedenkopf gewählt hätte und so weiter. Also ich habe da schon eine ganz andere Position dazu. Aber ich bin auch davon betroffen, dass man eigentlich als Ostdeutscher immer der Ostdeutsche ist, während die Westdeutschen die Deutschen sind. Und eine Summation von so vielen kleinen Dingen verhärtet dann die Fronten. Und wie gesagt, ich kann es immer nur noch mal erbitten oder auch für notwendig erklären, dass natürlich auch der Westen nicht einfach immer nur über den Osten spricht, sondern auch sagt, was ist denn unser Anteil daran?
Ja, das ist eine der Fragen, die unmittelbar angeregt werden durch die Lektüre des Bandes Dresden Wiedersehen. Über den habe ich mit Ingo Schulze gesprochen und das Buch ist im Wallstein Verlag erschienen. 76 Seiten, der Umfang, der Preis 16 €.